3. Mose 23 von Vers 4 an. Dies sind die Festzeiten des Herrn, die heiligen Festversammlungen, die ihr zu ihrer festgesetzten Zeit ausrufen sollt. Am 14. Tage des ersten Monats um die Abendzeit ist Passafeier für den Herrn. Und am 15. Tag desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage lang ungesäuerte Brote essen. Am ersten Tage sollt ihr eine heilige Festversammlung halten. Da dürft ihr keinerlei Werktagsarbeit tun. Und ihr sollt dem Herrn während 7 Tagen je ein Feueropfer darbringen. Am 7. Tage ist heilige Festversammlung. Da dürft ihr keinerlei Werktagsarbeit tun. Vers 9 jetzt. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben will, und ihr dort Ernte haltet, so sollt ihr die Erstlingsgarbe von eurer Ernte zum Priester bringen. Der soll die Garbe vor dem Herrn schwingen, damit sie euch wohlgefällig mache. Am Tage nach dem Sabbat soll sie der Priester schwingen. Und ihr sollt an dem Tage, da ihr die Garbe schwingt, dem Herrn ein fehlloses, einjähriges Lamm als Brandopfer darbringen, samt dem dazu gehörigen Speisopfer. 2/10 Ephas Semmelmehl mit Öl eingerührt, als lieblich duftendes Feueropfer für den Herrn. Dazu als Trankopfer 1/4 Hin Wein. Brot aber und geröstete oder zerriebene Körner sollt ihr nicht essen, bis zu eben diesem Tage, bis ihr eurem Gott die Opfergabe dargebracht habt. Das ist ewig gültige Satzung für euch von Geschlecht zu Geschlecht in allen euren Wohnsitzen. Sie sind noch da, ja? Vers 15. Jetzt sind wir bald am Ende. Vers 15. Danach sollt ihr von dem Tage nach dem Sabbat anzählen, von dem Tage an, da ihr die Webegarbe, das heißt das Schwingen, dargebracht habt, 7 volle Wochen sollen es sein. Bis zum Tage nach dem 7. Sabbat sollt ihr zählen. 50 Tage. Dann sollt ihr dem Herrn ein Speisopfer vom neuen Korn darbringen. Aus euren Wohnsitzen sollt ihr 2 Webebrote bringen, 2/10 Eva Semmelmehl sollen es sein, und mit Sauerteig sollen sie gebacken werden, als Erstlinge für den Herrn. Und außer den Broten sollt ihr 7 fehllose einjährige Lämmer, einen jungen Stier und 2 Widder darbringen. Sie sollen ein Brandopfer für den Herrn sein, samt dem dazugehörigen Speisopfer und den dazugehörigen Trankopfern. Ein lieblich duftendes Feueropfer für den Herrn. Außerdem sollt ihr einen Ziegenbock als Sündopfer und 2 einjährige Lämmer als Heilsopfer darbringen. Und der Priester soll sie samt den Erstlingsbroten als Webopfer vor dem Herrn schwingen, zugleich mit den 2 Lämmern. Sie sollen dem Herrn geweiht sein und dem Priester gehören. Und jetzt noch den Vers 21. Und ihr sollt an diesem Tage das Fest ausrufen, eine heilige Festversammlung sollt ihr halten. Keinerlei Werktagsarbeit dürft ihr tun. Das ist ewig gültige Satzung für euch, von Geschlecht zu Geschlecht, in allen euren Wohnsitzen. Bis dahin. So, Tom, du wärst wieder dran. Wärst du gut, du hättest mit uns beten.
Ja, Vater, wir beugen uns vor dein Wort. Du bist der Gerechtige, du bist der Allerhöchste, und wir preisen dich, dass du dein Wort uns geschenkt hast. O Herr, wo werden wir heute sein, wenn wir nicht dein Wort hätten? Danke vielmals dafür, Herr. Wir preisen und loben dich dafür. Und jetzt schließe du unser Verstand auf. Schließe du unser Geist auf. Herr, wir möchten im tiefsten Herzen verstehen, was du dabei meinst. Salbe du unser Bruder Alfred, dass er wirklich eine Salbung hat, als er spricht dein Wort zu uns. Und Herr, Wir möchten wirklich näher zu dir ankommen, zu verstehen deine Heiligkeit, zu verstehen, was du meinst bei diesem Text. Leg du es auf für uns. Herr, wir bitten dich. Und wir preisen dich, Herr, für das Lied, die wir eben gesungen haben, dass wir dir gehören, dass unser Namen in dein Lebensbuch eingetragen sind. Du hast uns auserwählt. Und dafür, Herr, als deine Kinder, deine Diener, kommen wir zu dir mit dieses einfach Bitte. Herr, rede du heute zu uns. Wir sind hungrig. Sätte du uns durch dein Wort. Zur deiner Ehre. Amen.
Amen.
Amen. So, ein paar Vorbemerkungen. Das ist nun die letzte Runde, die Sie mit mir erleben. In den Möglichkeiten Ihrer Festversammlungen hier. Und ich möchte deshalb auch sagen, dass der Blumenladen draußen nachher geschlossen wird, kurz vor dem Mittagessen. Denn nach dem Mittagessen reise ich sofort ab. Sie fliegen aus, ich fliege heim. Per Auto. So, und deshalb möchte ich mich gleich vorweg bedanken für die Zeit mit Ihnen hier. Sie haben ja verstanden, dass mir diese Zeit normalerweise sehr, sehr schwer fällt, auch unnormalerweise. Und ich immer das Gefühl habe, seitdem ich um diese Zeit hierher kommen darf, dass ich hier ein bisschen gehalten werde von einer Gemeinschaft, die hilft zu tragen. Noch eine Vorbemerkung. Meine Darbietungen werden ja nun immer wieder auch aufgenommen. Und ich bin da immer sehr vorsichtig geworden, weil ich nie weiß, wo solche Kassetten hinkommen. Und da ich hier in Deutschland bekannt bin, bei den Rabbinern, bemühe ich mich, meine Vorträge so zu halten, dass ein Rabbiner mithören kann. Denn eine missverständliche Formulierung kann unter Umständen sehr schlimm ausgehen. Und deshalb halte ich meistens, wenn es irgendwie kann, mich ans Manuskript. Sie müssen das bitte verstehen, dass ich mir da keine Exkursion dazwischen in humoristischer Art oder salopper Weise erlauben kann. Wenn es trotzdem durchbricht bei mir, dann bitte ich um Entschuldigung. Nun zu unserem Thema jüdisches und christliches Pfingsten. Sie wissen, dass es ja manchmal Umfragen gibt, in der Bundesrepublik, auch anderswo natürlich. Meistens sind das junge Leute oder Studenten, die sich im Dienst irgendeiner Organisation bemühen, um Meinungsforschung. Und stellen Sie sich mal vor, da steht einer auf der Straße und spricht Leute an mit der Frage, sagen Sie mal, kennen Sie Pfingsten? Was würde der wohl alles hören? Nicht nur, dass er sehr verblüfft, überrascht angeschaut wird. Und vielleicht bekommt er zur Antwort, warum sollen wir Pfingsten nicht kennen? Das steht doch im Kalender. Da machen wir meistens einen Pfingstausflug und freuen uns am Frühling. Christen, die sich zur Kirche halten, werden da sicher anders antworten. Dennoch ist das Bewusstsein für den Inhalt des Pfingstfestes in unserer nachchristlichen Gesellschaft weithin verloren gegangen. Ein theologischer Lehrer, Professor an der Kirchlichen Hochschule in Berlin, hat einmal Folgendes gesagt: Man müsste in unseren Kirchen eigentlich einen besonderen Altar aufstellen, wie es damals die Griechen gemacht haben in Athen, mit der Inschrift „dem unbekannten Gott“, wenn man auf den Heiligen Geist aufmerksam machen wollte. Pfingsten, das Kommen des Heiligen Geistes, die Geburtsstunde der Kirche Jesu Christi und ihr Zeugnis für die Völkerwelt in der Kraft des Heiligen Geistes sind, was auch kirchentreue Christen nicht immer wissen, keineswegs ein Neuanfang in der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Sie sind die Fortsetzung einer sehr alten Tradition, die mit Gott und dem jüdischen Volk im Sinai begann. Dort geschah erstmals das jüdische Pfingstfest Shavuot, das sich von nun an Jahr für Jahr wiederholt. Nach dem jüdischen Kalender am 6., bei den Juden, die außerhalb Israels leben müssen, am 7. Sivan. Das ist der dritte Monat. Nisan, da war der erste mit Pesach, der dritte Monat Sivan. Dieses Fest Israels bildet den Hintergrund oder auch Urgrund des christlichen Pfingstfestes, ohne den man Letzteres in seinem vollen Inhalt nicht verstehen kann. Das möchte ich hier aufzeigen. Erinnern wir uns, Pesach. Pesach orientiert jüdische, feiernde Kleingemeinden, Familiengemeinden an die Vergangenheit, an die Befreiung Israels aus Ägypten, aus dem Tod zum Leben. Von nun an Aufbruch, unterwegs sein. Und als erstes Ziel dieses Unterwegssein war der Sinai mit dem Berg Gottes, den die Juden Har Moshe nennen. Und dort geschah nun Shavuot, nämlich die Offenbarung der Tora im Feuer und im Rauch. Bis dahin war die Feuer- und die Rauchsäule die Wegweisung auf dieses Ziel hin. Offenbarung des Willens Gottes für sein Volk. Tora, Weisung zum Leben. Und dabei die Bindung Israels an Gott und die Bindung Gottes an Israel. Wenn Sie es profan ausdrücken wollen, das Hochzeitsfest Gottes mit seinem ihm nun angetrauten Weib Israel. Deshalb wird im Alten Testament Israel immer wieder als Braut Gottes oder als das ihm angetraute Weib bezeichnet, das zur Hure wird, wenn es von Gott lässt und sich anderen Götzen an den Hals wirft. Diese Vorstellungswelt will das ausdrücken. Das heißt, Shavuot ist auch das Fest der Toragebung. Zwischen Pesach und Shavuot liegen genau 50 Tage. 50 Tage. Im Griechischen heißt der 50. Tag, der 50. Pentekoste. Gemeint ist also der 50. Tag nach dem ersten Tag Pesach, an dem gemäß 3. Mose 23, 15 und 16, wir haben es eben gehört, Shavuot gefeiert werden soll. Das sind 7 Wochen. 7 Wochen Sheva, 7 Shavuot, 7 Wochen. Deshalb heißt dieses Fest Chag HaShavuot, Fest der Wochen oder Wochenfest. Im Jiddischen Shavuos. Die Zeit der 50 Tage vom zweiten Pesachtag angefangen zu zählen bis zum ersten Tag Shavuot wird nun vom Omer-Zählen bestimmt. Omer ist das hebräische Wort für Garbe. Gemeint ist für Pesach die Gerstengarbe, die als Opfergabe vor dem Tempel in Jerusalem wichtig war. An Shavuot sind es Weizenbrote. Damit ist erklärt, dass Pesach und Shavuot zunächst Erntedankfeste sind, wie auch Sukkot das Laubhüttenfest. Durch die Omerzählung besteht zwischen Pesach und Shavuot ein ganz starker Zusammenhang. Stellen Sie sich mal vor, es gab ja mal eine Zeit, da hat man den Kalender so noch gar nicht erfunden, wie Sie ihn kennen. Da war das exakte Zählen der Tage außerordentlich wichtig, um die Festtermine nach dem Gebot Gottes genau einzuhalten. Denn sie waren ja Gottes Gebot. Und mit der Mühe des genauen Zählens an jedem Tag, der so und so vielte und so und so vielte, stand man im Bewusstsein auf das kommende Fest Shavuot. Man war im Voraus schon auf dieses Fest fixiert, angebunden. So wurde jeder Tag dieser 50 Tage bereits ein Vorbereitungstag auf Shavuot hin. In der biblischen Zeit waren mit den 3 Erntefesten Wallfahrten nach Jerusalem verbunden. Es waren Feste der Freude und des Dankes in der Erinnerung auch an jene dunkle Zeit, als das Volk in Armut, Elend, Angst und Not leben musste. Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht, bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Aber der Herr errettete uns aus Ägypten und brachte uns an diese Stätte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig fließt. Nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du, Herr, mir gegeben hast. 5. Mose 26 steht das. So galt Pesach als Dankfest für die Gerstenernte, Shavuot für die Weizenernte und Sukkot, Laubhütten, für die Ernte von Wein und Obst. 2. Mose 23, 19, wir haben es gehört. Die frühesten Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Und 5. Mose 16, Vers 16 und 17, ein jeder mit dem, was er zu geben vermag, je nach dem Segen, den der Herr dein Gott dir gegeben hat. Und dafür gab es 7 Haupterzeugnisse der Ernte. Gerste, Weizen, Dattelhonig, Feigen, Trauben, Oliven und Granatäpfel, die als Erstreife auf Hebräisch Bikurim dargebracht wurden. An der Wallfahrt zum Tempel sollten sich alle über 20 Jahre alten Männer beteiligen. Und von hier aus bekommt doch das Wort auch einen Sinn, dass Israel ein Reich von Priestern und ein heiliges Volk sein sollte. Nach einer Darstellung im Talmud hatte sich für das Heranbringen der Früchte eine bestimmte Ordnung gebildet. An einem festgesetzten Tag versammelten sich die Einwohner eines Bezirks an ihrem Hauptort. Natürlich war dieser Tag viel näher, wenn auch der Hauptort näher an Shavuot, wenn auch der Hauptort näher an Jerusalem lag. Im Norden Galiläas dann eben viel früher. Die gemeinsame Wanderung begann mit den Worten: Wir wollen uns aufmachen und nach Zion gehen, zum Hause des Herrn, unseres Gottes. Und je nach den Vermögensverhältnissen brachte man seine Gaben in einfachen Körben. Nicht nur diese Gaben, die eben aufgezählt wurden als Erstlinge, sondern auch anderes, sogar auch Silber und Gold. Und wer sehr reich war oder wenn man zusammengelegt hat in einer Gemeinschaft, dann waren die Bikurim-Körbe aus Silber geflochten oder manchmal sogar aus Gold, die dann dem Tempel überlassen wurden. Und wenn nun so eine Gruppe in Jerusalem ankam, wurden sie schon am Rande Jerusalems empfangen von Priestern. Und die formierten die Wallfahrer zu einem Festzug, den die Priester zum Tempelplatz geleiteten. Und dabei wurde ein Ochse mitgeführt, mit gold geschmückten Hörnern. Und er trug auf seinem Haupt eine Olivenkrone. Flötenspieler sorgten mit für die Festesfreude des Zuges. Bei der Übergabe des Festkorbes sprach ein jeder männliche Wallfahrer die Worte aus 5. Mose 26, 5-10 und 13-15. Und die möchte ich nun vorlesen. Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten und wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns, legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder und brachte uns an diese Stätte und gab uns dieses Land, darin Milch und Honig fließt. Nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du, Herr, mir gegeben hast, und ich soll sie niederlegen vor dem Herrn, unseren Gott, und anbeten vor dem Herrn, unseren Gott. Und du sollst sprechen vor dem Herrn, so heißt es hier weiter, deinem Gott: Ich habe aus meinem Hause gebracht, was geheiligt ist, und hab's gegeben den Leviten, den Fremdlingen, den Waisen und den Witwen, ganz nach deinem Gebot, das du mir geboten hast. Ich habe deine Gebote nicht übertreten noch vergessen. Ich habe nichts davon gegessen, als ich in Trauer war. Ich habe nichts davon weggebracht, als ich unrein war. Ich habe nichts davon gegeben als Gabe für die Toten. Ich bin der Stimme des Herrn, meines Gottes, gehorsam gewesen und habe alles getan, wie du es mir geboten hast. Sieh nun herab von deiner heiligen Wohnung vom Himmel und segne dein Volk Israel und das Land, das du uns gegeben hast, wie du unseren Vätern geschworen, ein Land, darin Milch und Honig fließt. zweiten Pesachtag, das ist nach jüdischem Kalender der 16. Nisan, wurde vor dem Tempel, wie schon erwähnt, eine Gerstengarbe oder Omer geschwungen, die man deshalb auch Schwingegarbe nannte. An Shavuot aber, dem 6. Sivan, waren es 2 Weizenbrote, jedes aus einer Garbe, aus den Körnern einer Garbe gebacken, die nun geschwungen dargebracht wurden. 3. Mose 23, 17. Heute wird Shavuot im Lande Israel als Volksfest gefeiert, wobei es sehr fröhlich zugeht, als Chag HaBikurim, Fest der Erstreife in den Städten und auf dem Lande. Geschmückte Erntewagen mit vollen Bikurimkörben beladen durchziehen die Straßen und es wird gesungen und getanzt. Es ist auch Brauch, die Synagogen für diesen Tag und so gewünscht auch Häuser mit frischem Grün zu schmücken. Soweit zu dem Begriff, wie der Tag auch genannt wird, Fest der Erstreife. Nun zum zweiten, Fest der Toragebung. Das Fest Shavuot hat also noch diesen ganz anderen Inhalt, wie das ja auch bei anderen Wallfahrtsfesten ist. Mit dem Pesachfest verbunden ist das Gedenken an die Befreiung Israels aus Ägypten, aus der Sklaverei zur Freiheit, aus dem Tod zum Leben. Dabei wurde das die Israelis verschonende Blut des Opferlammes wichtig. Mit Shavuot verbindet sich die Erinnerung an die Offenbarung der Tora im Sinai. Als Weisung zum Leben, beides Pesach und Shavuot, Befreiung aus der Knechtschaft und dann Bindung an die Tora, sind Gaben Gottes, die Israels Existenz begründen. Nach rabbinischer Überlieferung geschah die Offenbarung der Tora im Sinai am 50. Tag nach dem ersten Pesachtag. Damit wird deutlich, dass die Omer-Zählung noch ein ganz anderes Gewicht hat, wie ich das schon sagte. Sie gilt auch als Vorbereitungszeit für den Tag, an dem man sich als Jude der Toragebung würdig erweisen sollte. Denn nach der Überlieferung hätte man am Tage der Gabe der Tora sie so zu hören, als würde sie ganz neu, also heute gegeben. Sie erinnern sich? Wir feiern Pesach so, als wären wir damals bei der Befreiung selbst dabei gewesen. Die Vergangenheit wird zur Gegenwart. Wir feiern Shavuot so, als stünden wir mit der Gemeinde unter dem Berg Sinai, von dem Mose herabkommt mit diesen beiden Tafeln, eingegraben die Urtora, die 10 Gebote, als Weisung zum Leben. Deshalb gilt die Zeit des Omerzählens für den religiös gebundenen Juden als sehr ernste Zeit. In dieser Zeit der Vorbereitung auf die Toragebung, in dieser Zeit sollten keine Hochzeiten gefeiert werden oder andere Vergnügungen begangen werden. Das wird nur an 2 Tagen unterbrochen. Einmal am 33. Tag des Omerzählens, mit dem Fest Lag Baomer. Das kann ich jetzt nicht erklären. Der Hintergrund ist die Befreiung von Yeshiva-Schülern, von Schülern eines Rabbiners von der Pest. Das ist dann ein freudiger Tag. Und auch vom Unabhängigkeitstag Israels, Yom HaTzmaut, dem Tag der Staatsgründung. In der Nacht zu Shavuot versammeln sich fromme Juden und beschäftigen sich mit dem Rezitieren von Torastellen und Gebeten, die dann in der Morgendämmerung zum Morgengebet Israels übergehen. Zusammen mit dem Ernst der Omertage kann dies verstanden werden, wenn man weiß, wie sehr die Tora Mittelpunkt des jüdischen Glaubens ist und hier die gleiche Heiligkeit wie Gott selbst besitzt. Die Tora Mittelpunkt des jüdischen Glaubens. Alles, was im jüdischen Glauben geschieht, auch die ganze rabbinische Lehrtradition, bis auf diesen Tag, Talmud, Torah und was nicht, ich habe das Ihnen ja hier einmal vorgetragen, ist von dieser Torah-Gebung bestimmt. Die Torah hat die gleiche Heiligkeit wie Gott selbst. Auf ihr liegt der Glanz der Schechina, der Herrlichkeit Gottes. Und deshalb finden Sie heute in der Synagoge Ähnliches wie im Tempel vor. Im Tempel, da waren die Tafeln eingebettet in der Bundeslade, die stand im Allerheiligsten des Tempels, in dem dunklen Raum hinter dem Vorhang, der nur einmal im Jahr am Versöhnungstag vom Hohenpriester allein betreten werden durfte. In der Synagoge steht vor der Gemeinde der Tora-Schrein, der Aaron HaKodesh, der heilige Schrein, der Tora-Schrein. Im Dunkeln dieses Schreines, hinter dem Vorhang, und hinter dem Vorhang befinden sich zwei Türen, hinter diesen Türen die Tora-Rolle, die im Höhepunkt des Gottesdienstes, wenn der Vorhang zur Seite gezogen, die Türen sich geöffnet haben, herausgenommen wird. Und dann geht der Chazan, der Vorbeter, mit der Tora-Rolle im Arm durch die Gemeinde. Bis nach hinten und wieder zurück. Und diese heiligen Rollen sind eingehüllt, oft in kostbaren Samt. Ich kenne Synagogen, wo die Mäntel aus Silber, sogar aus Gold bestanden. Und oben, dann auf diesen beiden Enden der Tora-Rolle, dann sind oft kleine Kronen und auch Rimonim, kleine Glöckchen in Form von Granatäpfel, Rimonim, angebracht. Und die klingen, wenn sie nun getragen werden, damit auch der letzte Schläfer aufwacht und merkt, jetzt wird's wichtig. Und dann geht der Chazan zurück. Und dann wird die Tora-Rolle aufgerollt auf einem großen Tisch, der vor der Gemeinde steht. Meist ein Baldachin darüber noch. Und dann treten sieben Männer hervor aus der Gemeinde, die vorher vom Chazan dafür bestimmt wurden. Und müssen nun einen Abschnitt aus der Tora lesen. Die Tora sind jetzt nicht nur mehr die zehn Gebote, sondern jetzt sind es die fünf Bücher Mose, in denen die zehn Gebote plus 603 Pflichten, Mitzvot, niedergeschrieben sind an verschiedenen Stellen. Und wenn diese Männer vortreten und die heilige Rolle geöffnet ist, um den Abschnitt, der an diesem Schabbat gelesen werden muss. Die fünf Bücher Mose sind eingeteilt in 52 Wochenabschnitte. Dann werfen die Männer über sich den Gebetsschal, gibt das Gebettuch oder den Gebetsmantel. Und das ist für sie der Totenkittel oder das Leichentuch, denn darin eingehüllt wird einmal der Tote bestattet werden. Das heißt, vor der Heiligkeit dieser Schrift, die uns nun ansieht, als würde Gott uns ansehen durch die heiligen Buchstaben der Tora, sind wir konfrontiert mit der Gotteswirklichkeit, die ewig ist. Ohne Anfang und Ende. Und davor stehen wir mit unserem bisschen Leben, mit unserer Vergänglichkeit und mit unserer Schuld. Und da also auch fromme Juden nun mit ihrem vergänglichen Fleisch und Blut, also mit ihren Fingern, diese Schrift nicht berühren möchten, nehmen sie einen Zeiger. Da vorne an der Spitze dieses Zeigers ist meistens eine kleine Hand dargestellt und gehen damit den Buchstaben nach. Auf der Tora, und damit wollte ich verdeutlichen, liegt der Glanz der Schechina, der Herrlichkeit Gottes. Mit der Gabe der Tora verbindet sich das Gedenken an den Bundesschluss Gottes mit Israel und an das Gelübde des Volkes. Alles, was der Herr geredet hat, das wollen wir tun. 2. Mose 19,8. Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Mit diesen Worten wird die Geburtsstunde Israels als Volk Gottes, das von nun an in der Bindung an Gott zu leben hat und diesem Gebundensein nicht mehr entrinnen kann. Das Band aber, das Israel mit der Wirklichkeit Gottes unauflösbar verbindet und zusammenhält, ist nach jüdischem Glauben, wiederum sei es gesagt, die Tora. Und es ist naheliegend, dass am Shavuot im Gottesdienst der Synagoge die Kapitel 19 und 20 aus dem 2. Buch Mose gelesen werden. Bei allen Gottesdiensten, wann immer die Tora-Rollen der heiligen Nahlade enthoben werden, wird der Lobpreis gesprochen, gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der uns erwählt hat aus allen Völkern und uns seine Tora gegeben. Gelobt seist du, ewiger, der die Tora gegeben. Erwählung Israels heißt Erwählung zum Tora-Gehorsam. Drittens, Sammlung und Sendung. Was verbindet nun das Christliche mit dem jüdischen Pfingstfest? Zunächst müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die urchristliche Gemeinde im jüdischen Volk entstand. Ihre Glieder waren Juden, die sich keineswegs vom jüdischen Volk getrennt und von seinem Brauchtum entlassen sahen. Die jüdischen Feste waren auch ihre Feste. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs war auch ihr Gott. Die Geschichte Gottes mit Israel blieb auch ihre Geschichte. Der jüdische Glaube war doch auch ihr Glaube. Doch dieser Glaube kam für sie an das von Gott gewollte und vorbereitete Ziel bei dem, den sie als Jeshua HaMashiach erkannten, also an Jesus Christus. Für sie und nach ihrer Erkenntnis, auch für ganz Israel, war es Jesus Messias, der stellvertretend die Tora erfüllte, mit dem von Israel geforderten, aber nie vollkommen gebrachten Gehorsam. Das Versprechen, alle diese Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun, ist ja nie vollständig eingehalten worden. Man konnte es ja auch nicht. Aber hier geschah der vollkommen gebrachte Gehorsam bis hin zur totalen Hingabe am Kreuz. Und deshalb, merken Sie bitte hier auf, schreibt Paulus in Philipper 2, er ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Das war und ist die zentrale Aussage im Glauben jüdischer Christen. Deshalb wurde das Passafest mit der Sederfeier und den Zeichen von Brot und Wein, dem Gedenken an das verschonende Blut des geopferten Lammes, indem sie die Gegenwart ihres gekreuzigten Herrn erkannten und schließlich seine Auferstehung zu einem Ereignis, das für sie Befreiung wurde und war und blieb. Nun nicht Befreiung aus Ägypten. Das feiern jüdische Christen natürlich auch, dieses Verständnis von Pesach. Aber hier jetzt ganz neu und die alte Geschichte überlagernd die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Von da an bis zum Pfingstfest, bis Shavuot, vergingen auch für sie die 50 Tage der Omerzählung. Sie wurden, wie sie später erkannten, zu einer Zeit der stillen und von ihrem Herrn gewollten Vorbereitung auf das Pfingstereignis hin. 40 Tage mit dem Auferstandenen. Himmelfahrt. Bleibt in Jerusalem. Bleibt in Jerusalem. Die Weisung Jesu in Apostelgeschichte 1. Bis ich den Heiligen Geist sende. 50 Tage. In dieser Zeit wurden aus verstörten und ratlosen Jüngern, auch durch die Begegnung mit dem auferstandenen Menschen, die dann zubereitet und offen das Pfingstwunder empfangen konnten. So geschah für sie Shavuot in Jerusalem dort, wo sie an diesem Wallfahrtsfest ja hingehörten als Juden. Wie einst im Sinai, als sich Gott dem Volk im Feuer offenbarte. 2. Mose 19, 18. So erfuhr die Jüngerschar die Offenbarung der Gotteswirklichkeit in dem Zeichen der Feuerzungen. Und wie immer man das im Jüdischen bezeichnen will, als Ruach HaKodesh, den Geist der Heiligkeit, oder als Shechina, der Herrlichkeit oder Gegenwart Gottes. Damit wurde die Gemeinde Jesu in ähnlicher Weise erwählt wie einst Israel im Sinai. Wie dort wurde auch hier der 50. Tag nach Pesach, also Pfingsten oder Shavuot, die Geburtsstunde der Gottesgemeinde. Oder anders gesagt, Pfingsten ist sowohl die Geburtsstunde Israels als Gottesvolk, wie auch die Geburtsstunde der Kirche Jesu Christi als Volk des Herrn. Das Neue Testament ist der Meinung, dass beides zusammengehört. Epheserbrief. In einer jüdischen Überlieferung heißt es, als die Tora gegeben wurde im Sinai, geschah dies in 70 Sprachen, das steht in der talmudischen Überlieferung. Geschah dies in 70 Sprachen. Wenn man weiß, dass 70 die jüdische Symbolzahl für die Völkerwelt ist, dann versteht man auch das Pfingstwunder deutlicher. Hier begannen die Zuhörer die großen Taten Gottes, ein jeder in seiner Muttersprache bezeugt. Schauen Sie diese Zusammenhänge alle an. Die in Jesus Christus für uns alle, für Juden und auch Heiden erfüllte Tora, auf diese Weise auch Mittelpunkt unseres Glaubens. Nicht die Tora ist der Weg zum Leben, aber die in Jesus Christus erfüllte Tora. Ich bin der Weg. Wurde nun zu einem Zeugnis, das im Feuer des Geistes Gottes sich durch seine Zeugen ausbreitete bis an die Enden der Erde, was auch heute noch geschieht und nach Jesu Willen, Missionsbefehl, auch geschehen soll. Viertens, Volk Gottes aus Juden und Heiden. Vielleicht ist es noch interessant zu wissen, dass an Shavuot auch das Buch Rut in den Synagogen gelesen wird. Also von jener Frau, die als Heidin durch Boas in das jüdische Volk aufgenommen wurde und die Stammmutter des Königs Davids wurde. Deshalb gilt Shavuot auch als Fest der Gerim, also der ins Judentum aufgenommenen Nichtjuden. In der Vereinigung des Juden Boas und der Moabiterin Ruth haben spätere Ausleger ein Vorbild für eine werdende Kirche aus Juden und Heiden gesehen. Mit den beiden mit Hefe gebackenen Schwingebroten, also an Shavuot keine süßen Brote mehr, aber mit diesen Schwingebroten verglichen sie die Versöhnung von Juden und Heiden mit Gott, die Gottes Geist bewirken soll, Epheser 2,18. In seinem Geist ist Kirche das, was ohne ihn nicht geschehen kann, Leib Christi, eins in ihm, ob Juden oder Heiden, Freie oder Unfreie, wie es der Apostel Paulus in 1. Korinther 12, Vers 12 und 13 und Galater 3, 28 verstehen wollte. Nun noch einmal die Frage, ist der Heilige Geist wirklich ein unbekannter Gott? Oder füllt er nicht beides, die Geschichte Gottes mit Israel und die mit seiner Kirche, was immer Menschen gegen ihn daraus gemacht haben? Komm, Heiliger Geist, Herr Gott, erfüll mit deiner Gnaden Gut deiner gläubigen Herzmut und Sinn. Dein brünstig Lieb entzünd in ihn. Und nun möchte ich nur noch etwas anderes Zusätzliches darstellen, weil ich darauf angesprochen habe und heute Morgen auch angesprochen wurde. So, das Gebettuch. Tja. Eigentlich müsste ich jetzt noch die Tefillin anlegen, die Gebetsriemen. Sie wissen, haben Sie es auf Bildern gesehen, dass fromme Juden die Gebetsriemen mit dieser Kapsel anlegen, die Rosh, also Kopf-Tefila, mit der, umgekehrt, mit der Kapsel auf der Stirn und die andere auf dem Oberarm, Wicklungen bis in den Mittelfinger hinein. In manchen Religionsbüchern steht auf dem linken Oberarm die Kapsel dem Herzen am nächsten. Das ist schön poetisch ausgesprochen, ist aber Quatsch. Die Kapsel wird auf dem schwachen Arm gebunden. Wenn einer Linkshänder ist, dann hier, auf dem rechten. Ich kann Ihnen viele Bilder zeigen, auch an der Mauer in Jerusalem, wo die Kapsel rechts gebunden war. Ich habe mal ein Bild veröffentlicht mit einem Juden, der an der sogenannten Klagemauer, die ja eigentlich anders heißt, die Kapsel rechts trug. Und da bekam ich heftige Kritik von Religionslehrerinnen. Das sei völlige Ignoranz, also Unkenntnis, nicht wahr? Kapsel wird liegen und so weiter und so weiter. Ich musste sie berichtigen, nachzulesen im Schulchan Aruch. Die Armtefila wird auf den schwachen Arm gebunden. Normaler ist man ja Rechtshänder, deshalb erscheint es meistens links. So, also dann nun an den 10 ernsten Bußtagen in den Synagogen zu allen Gottesdiensten, die da geschehen, da stehen nun die Männer in der Synagoge. Sie wissen, Gottesdienst bei den Juden, nicht bei den Reformjuden, das war wieder so was ganz Liberales, aber bei den normalen Juden und bei den frommen Juden, da, stehen die Männer in der Synagoge. nicht die Frauen. Das Weib ist nicht gottesdienstfähig. Denn durch das Weib kam die Sünde in die Welt. Eva. An Adam, der sich verführen lässt, denkt man da natürlich nicht. Und deswegen hat ja Jesus in der Bergpredigt da etwas dagegen gehabt. Aber das ist jetzt ein extra Vortrag. Also, da stehen also die Männer über sich geworfen. Ich habe ihnen gesagt, für sie das Leichentuch auch. Ich habe ihnen gesagt, das ist das Bewusstsein und Glaubenszeichen für die eigene Standortbestimmung vor Gott. Wir sind tote Leute vor ihm. Und nun in diesen 10 Bußtagen, wo die Synagogen weiß sind von über diese Tücher in der Gemeinde, da betet man sich einem großen Gebet entgegen, das an Yom Kippur 3-mal gesprochen wird. Und das enthält nach hebräischem Alphabet geordnet 2x22 Aussagen über Verfehlungsmöglichkeiten, die ich begangen haben könnte vom letzten Yom Kippur bis heute. Und wenn mir da Konkretes bewusst wird, etwa, dass ich mit einem Nachbarn mal Streit hatte, seitdem reden wir nicht mehr miteinander, dann muss ich heute noch hingehen und mit meinem Nachbarn Shalom machen, Schuld ausräumen. Denn nur in dem Maß, wie ich bereit war, Schuld auszuräumen, wird mir Gott vergeben. Nicht mehr und nicht weniger. Jesus war ein guter Jude. Vergib uns unsere Schuld. Wie wir, und jetzt heißt es im Urtext im Neuen Testament, im Griechischen, wie wir unseren Schuldigern vergeben haben. Nicht wie wir wünschen oder wollen oder vielleicht auch nicht. Wie wir unseren Schuldigern vergeben. Nicht mehr und nicht weniger, das ist eine Gleichung. Vergeb uns unsere Schuld nach dem Maß, wie wir es getan haben. Das Jüdische. Vater unsers, ein jüdisches Gebet, ne? Inhaltlich gesehen. Nun gibt es aber Schuld, die ich gar nicht mehr ausräumen kann. Da ist über unsere Schuld ein Mensch gestorben, ein anderer ist weggezogen, ich kann gar nicht mehr finden. Schuld, die ich gar nicht erkannt habe. Was ist mit der Schuld? Die Synagoge antwortet, die musst du mit ins Grab nehmen und sie bedeckt sein lassen von Gottes Barmherzigkeit, wie dein Leib bedeckt ist mit diesem Tuch, damit du dem Tag der Auferstehung und damit verbunden dem Gericht Gottes entgegenschlafen kannst in Ruhe. Aber wenn die Auferstehung geschieht, geschieht auch die Auferstehung der nicht ausgeräumten Schuld in deinem Leben. Und die steht dann anklagend zwischen Gott und dir. Was dann, Rebbe, was dann? Wissen wir nicht. Das weiß keiner von uns. Wir können nur hoffen, dass dann Gottes Erbarmen größer ist als unsere nicht ausgeräumte Schuld. Und dass er gesehen hat, wie wir uns von Yom Kippur zu Yom Kippur gemüht haben, Schuld auszuräumen, dass er gesehen hat und dass er das in Rechnung stellt. Aber Gewissheit darüber haben wir nicht. Nur Hoffnung. Und deshalb endet kein Yom Kippur mit der Zusage, geht hin im Frieden Gottes, euch sind eure Sünden vergeben. Wir gehen hinaus in der Vergebungshoffnung, nicht in der Vergebungsgewissheit. Und nun kommt ja manch einer, auch unter Juden, über dem in Gewissensangst und Gewissensnot. In quälende Gewissensangst und Gewissensnot. Die kann den letzten Abschnitt seines Lebens ausfüllen. Und wenn dann einer kommt und spricht, stehe auf, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Dann war das in der damaligen Zeit ein unerhörtes Ereignis. Wie kann einer Sünden vergeben außer Gott? Das darf nicht sein. Und wer immer unter den Juden, ob Pharisäer oder Schriftgelehrten, sich darüber aufregten, die hatten ja von ihrer Glaubensvorstellung her recht. Und erst die Jünger Jesu erkannten, dass hier sich ein Wunder vollzog, nämlich die Vorwegnahme des kommenden Heils in die Gegenwart. Sündenvergebung, die einmal erfolgen wird, vielleicht im Gericht Gottes, wird jetzt zur Wirklichkeit in der Gegenwart. Nicht mehr im Vielleicht, sondern in der Tatsache. In der Realität. Und deshalb wird auch der Gichtbrüchige geheilt. Denn das Verschwinden, das Aufhören von Krankheiten, Not, Sünde und Tod sind ja Zeichen des kommenden Heils, die dann geschehen. Vorwegnahme. Die Wunder Jesu sind alles Zeichen der Vorwegnahme des kommenden Heils, die er in Vollmacht geschehen lässt. In voller Macht Gottes, der Messias Israels heute. Und deshalb lebt das Neue Testament in seinen Aussagen immer viel mehr in der Gegenwart als in der Zukunft. Heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Heute ist diesem Volk Heil widerfahren. Heute. Sie kennen alle ein wunderschönes Lied, das Sie zur Adventszeit gerne singen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern erscheinet auch deiner Not und Pein. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. So, ich glaube, Sie hatten jetzt ein Aha-Erlebnis. Und damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Danke.